Tekigan Rokko Nummer 58. Joshus, keine Erklärung. Ein Mönch sagte zu Joshu: Du zitierst so oft die Worte, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Ist das nicht genau dein eigenes Anhaften? Joshu antwortete: Mich fragte schon einmal einer das Gleiche und 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Der Mönch hat recht. Es gibt diverse Koans, in denen Joshu diesen Satz verwendet. Der wahre Weg ist nicht schwer, er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Und deswegen fragt der Mönch, ist das nicht dein eigenes Anhaften? Der Satz kommt nicht von Joshu selbst, der stammt aus dem Shinjinmei des dritten Patriarchen, Sengzhan. Und ist Teil einer viel längeren Schrift. Aber der Kern ist eben, dass der wahre Weg einfach ist, wenn du Wahl und Anhaften, wählerische Wahl weglassen kannst. Aber Joshu selbst, sagt der Mönch, scheint genau an dieser Formulierung, an dieser Schrift zu hängen. Also bist auch du nicht frei von Wahl und Anhaften, mein lieber Joshu. Also hast du es gar nicht verstanden. Da stimmt doch etwas nicht in deiner Logik. Joshu antwortete, mich fragte schon einmal einer das Gleiche und 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Diese Antwort ist einer der Gründe dafür, warum Joshu bei Zen-Meistern so geschätzt wird und warum er als einer der größten unter den Zen-Meistern angesehen wird. Das war offensichtlich nicht immer so, sondern Joshu war zu Lebzeiten, zumindest von seiner äußeren Erscheinung her, nicht das, was man sich unter den größten der Zen-Meister vorstellt. Es kommt auch in vielen Koans vor. Irgendwelche Mönche haben von Joshu gehört, dem großen Zen-Meister, und begeben sich zu ihm. Und das Erste, was sie erleben, ist eine Enttäuschung. Und das fassen sie auch in Worte etwas umschrieben. Wenn sie also zum Beispiel sagen, ich bin gekommen, um die große Brücke von Joshua zu sehen, aber ich habe nur 4 Trittsteine gefunden. Dann heißt das eigentlich, ich habe ja erwartet, einen großen Meister zu sehen. Und jetzt erlebe ich hier so einen kleinen, alten, verrutzelten Zwerg. Andere Zen-Meister, wie zum Beispiel Obaku, waren auch von ihrem Äußeren her das, was man sich unter einem großen Zen-Meister vorstellt. Körperlich sehr groß, kräftig, immer mit dem Stock zur Hand. Du hattest deine Frage noch nicht zu Ende gesprochen, du hast schon ein paar Schläge abgekriegt. Eine physisch auch beeindruckende Gestalt offensichtlich. Die Geschichten, die über Joshua als Lehrer spielen, haben als Kontext, dass Joshua sehr, sehr spät erst angefangen hat zu lehren. Also als er über 80 war oder über 70, irgendwie sowas. Also viel älter als Leute wie Obaku oder Rinzai, die in viel früheren Jahren mit ihrem Wirken als Lehrer begonnen haben. Das heißt, die Leute sind auf diesen weit gepriesenen großen Zen-Meister gestoßen und haben da erstmal so einen kleinen alten Typen gesehen, der auch es mit Schlagen nicht hatte und laut schreien konnte er auch nicht mehr. Oder wollte er vielleicht auch nicht mehr. Wir wissen gar nicht, ob er in seiner Jugend geschrien hätte. Wird nie berichtet. Der war auch noch ziemlich leise. Also die berühmte Geschichte mit dem Mu. Ein Mönch fragte Joshua, hat ein Hund Buddha-Natur. Da wird er wahrscheinlich nur ganz leise gesagt haben. Nichts Beeindruckendes äußerlich an diesem Meister Joshua. Und dann, das kommt ja auch ein bisschen durch, kann man ihm auch noch Altersstarrsinn unterstellen. Der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur Wahlen festhalten. Scheint sein Lieblingssatz zu sein. Wiederholt er dauernd. Bei jeder Gelegenheit kommt er mit dem Satz um die Ecke. Und merkt nicht mal, dass das ja voll unlogisch ist. Dass, wenn er diesen Satz wirklich verstehen würde, dass er ihn dann nicht dauernd wiederholen dürfte. So die Sicht des Mönchs. Ist doch unlogisch. Die Besonderheit bei Joshua ist, dass er mit diesem Widerspruch konfrontiert wird. Ich fragte schon einmal das Gleiche und 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Joshua wird mit diesem Widerspruch konfrontiert und wird davon ganz offensichtlich überhaupt nicht betroffen. Das wäre bei mir anders. Wenn das mein Lieblingssatz wäre, ist einer meiner Lieblingssätze. Der wahre Weg ist nicht schwer. Ich würde ihn dauernd zitieren. Und irgendein dahergelaufener kleiner Mönch, Schüler oder sonst was würde auftauchen und mir erzählen, das ist aber deine Anhaftung. Würde ich diesen Naseweiß hochkant rauswerfen. Oder wie die meisten anderen Meister das machen würden. Ihm eine Tracht Prügel verpassen, ihn anschreien oder sonst was. Macht Joshua alles nicht. Joshua versucht auch nicht, sich irgendwie zu rechtfertigen oder irgendeinen logischen Ausweg aus diesem logischen Widerspruch zu finden. Da könnte er jetzt irgendwie argumentieren. Diesen Satz zu wiederholen ist kein Zeichen meines Anhaftens, sondern es ist meine Freiheit, es immer wieder zu tun und irgendwie sowas. Sonst wäre ich ja wieder gebunden. So könnte man logisch argumentieren. Und damit versuchen, diesen Widerspruch, diesen Graben, den der Mönch da aufgerissen hat, wieder zuzumachen. Aber Joshua verzichtet darauf. Ich fragte schon einmal einer das Gleiche und 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Er versucht, diesen Widerspruch nicht wegzudiskutieren oder aufzulösen, sondern er lässt ihn einfach so groß und eckig im Raum stehen. 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Für das Bild eines großen Meisters ist das natürlich schockierend. Jemand stellt einem in einem Dharma-Gefecht eine Frage, die man eigentlich sofort in einem Dharma-Gefecht beantworten müsste. Und Joshua hat nach 5 Jahren immer noch keine Lösung. Stellt euch das vor. Habt ein Korn und 5 Jahre lang findet ihr keine Lösung. Das ist das, was Joshua beschreibt. 5 Jahre lang denkt er immer mal wieder drüber nach. Und nach 5 Jahren habe ich immer noch nichts gefunden, um das aufzulösen. Also, totales Gift für das Bild von jemand, der in einem Dharma-Gefecht gewinnt. Aber Joshua ist das vollkommen egal. Es ist ihm wirklich vollkommen egal. Es gibt einige wenige Koans, wo man Zen-Meister erlebt, die diese Reife haben. In ganz vielen, gerade diesen Dharma-Gefechten, ist es nicht so. Da sieht man ganz häufig die Situation, dass es um Gewinn, Verlust, Sieg oder Niederlage geht und wer am Ende besser dasteht. Und wer schlechter dasteht, sieht halt vor der Versammlung doof aus. Und der andere bekommt einen kleinen heiligen Schein vor den Leuten, die zugeschaut haben. Und wahrscheinlich auch vor sich selbst. Und es ist auch sehr offensichtlich, dass es den Leuten dabei geht, darum geht zu gewinnen. Dharma-Gefechte werden immer dargestellt, dass es dabei darum geht, Erkenntnis zu verbreiten, Erkenntnis frei fließen zu lassen. Das ist richtig. Aber ein Motor ist ganz bestimmt auch immer zu zeigen, wie gut man ist. Und erst im Laufe dieser Dharma-Gefechte kann man sich nach und nach davon befreien, von diesem gewinnen wollen, besser sein wollen, erfolgreich sein wollen, aus einer Auseinandersetzung gut hervorgehen wollen, gut aussehen wollen. Joshua will nicht besonders gut aussehen. Und Joshua verzichtet auch darauf, für ein offensichtliches Problem einen Flicken zu suchen. Und das ist das Besondere, wenn man sich anguckt, wie unser Geist funktioniert. Unser Geist funktioniert größtenteils so, das ist das, was seine Aktivitäten anregt, dass er einen Ist-Zustand mit einem Soll-Zustand vergleicht. Der Ist-Zustand ist halt die Situation, wie sie jetzt gerade ist. Und der Soll-Zustand ist etwas, was erreicht werden soll. Eine Vorstellung, wie die Welt eigentlich sein sollte. Und wenn dieser Soll-Zustand, der vorgestellt ist, von dem Ist-Zustand abweicht, was meistens der Fall ist, dann fängt unser Geist an zu arbeiten und fängt an, Lösungen zu produzieren. Und zwar Unmengen. Unmengen Lösungsvorschläge, wo verschiedene Wege entworfen werden, geistig, wie ich es schaffe, aus meinem Ist-Zustand in diesen Soll-Zustand reinzukommen. In den von mir als richtig eingestuften Zustand. Wenn ihr euch anschaut, was passiert, wenn ihr mit einem Problem sitzt und da wir beim Sitzen auch unsere Probleme wahrnehmen, kennt ihr das bestimmt, dann werdet ihr sehen, dass der Geist die ganze Zeit darum kreist, einerseits, dass er ein Gefühl hat, dieser Ist-Zustand ist nicht tragbar, es ist nicht das, wie es sein sollte, und sich überlegt, was kann ich jetzt machen, um dahin zu kommen. Alle möglichen Lösungen werden bildlich vorgespielt. Oder ich stelle mir die gesamte Situation im Geist vor und versuche sie vor meinem geistigen Auge irgendwie zu lösen. Das macht ihr auch, wenn ihr zum Beispiel ins Doktor kommt und eure oder vorher und eure Korenlösungen ausprobiert. Was könnte eine Lösung sein? Wie könnte das aussehen? Und insofern produziert der Geist ständig Dinge, Wege, Methoden, Lösungsansätze, um aus dem Ist-Zustand in den Soll-Zustand hineinzukommen. Das ist übrigens nicht nur so bei Dingen, die in der Zukunft passieren. Dafür ist es sogar noch sinnvoll. Wie ich gestern sagte, diese Fähigkeit, sich ein Modell der Welt zu machen und im Geist mit der Welt experimentell zu interagieren und zu gucken, was könnte gut sein, was könnte helfen, was könnte ich tun, um meine Situation zu verbessern, ist total toll. Aber unser Geist hat sich mit dieser seiner Mechanik so verselbstständigt, dass wir so mit allen möglichen Dingen umgehen. Also, wenn ich zum Beispiel mit jemand von euch Streit hatte, dann ist das eine Sache der Vergangenheit. Wenn ich dabei schlecht aussah, schlecht weggekommen bin oder mich auch nur schlecht verhalten habe, dann passiert genau das Gleiche. Ich erlebe meinen Ist-Zustand, das, was ich nämlich tatsächlich getan habe, was tatsächlich passiert ist, und den Soll-Zustand, was ich denke, wie es eigentlich hätte ablaufen müssen. Also wenn das Ganze für mich in irgendeiner Form ungünstig ausgegangen ist, ich peinlich verhalten habe, jemand anders das letzte Wort gehabt hat oder so, dann macht der Geist wieder genau das Gleiche. Dann nimmt er diese vergangene Situation und spult sie 1000 Mal ab und versucht jedes Mal bei jeder Wiederholung dieses Films kleine Alternativen zu gucken, was hätte ich denn tun müssen, was hätte ich zu diesem Zeitpunkt sagen müssen, damit das Ganze besser geendet wäre, damit das Ganze richtig gewesen wäre. Wie hätte ich diesen Fehler vermeiden können, der mich jetzt in diese falsche Situation hineingeführt hat? Das ist natürlich komplett fruchtlos, denn ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Das, was ich getan habe in dieser Situation, das ist jetzt erstmal passiert. Das kann ich wieder zurechtgebogen werden. Ich kann auf das, was jetzt ist, reagieren, aber das, was vor einer halben Stunde passiert ist, kann ich nicht durch irgendeine Manipulation in meinem Geist wieder rückgängig machen oder dahin kommen, dass eine verlorene Partie ein Sieg wird, wenn man seine Go-Partien anguckt, wenn man eine Partie Go verloren hat, man hat ziemlich viel Energie reingesteckt, keine Ahnung, eine Stunde Bedenkzeit oder sowas pro Spieler, kann also ungefähr 2 Stunden oder länger dauern, hat dieses ganze Brett aufgebaut und verliert dann. Man findet dann irgendwann, vielleicht schon während des Spiels, vielleicht im Nachhinein bei einer Analyse, den Punkt, an dem es schief gelaufen ist. Bis dahin lag ich vorne und das war der falsche Stein. Und es ist sehr lustig, egal wie fortgeschritten Go-Spieler sind oder wie lange sie spielen, sich anzugucken, dass die sich immer noch darüber tot ärgern können. Und dir sofort nach dem Spiel das erzählen. Ich lag eigentlich vorne und es lief eigentlich ganz gut und dann ist mir das passiert. Und ihr Geist, obwohl sie das schon tausende Male erlebt haben, kann sich trotzdem nicht davon trennen, von der Vorstellung, es hätte ja ganz anders ausgehen können, wenn ich nicht hätte. Hätte ich damals nicht, wäre etwas anders. Und das führt uns dann wiederum dazu, dass wir gegenüber unserer Ist-Welt, in der wir leben, jetzt einfach das ist, was ist, immer eine wäre Welt mit uns rumtragen. Also es gibt einerseits das, wie es ist, und das wird immer gegenübergestellt dem, wie die Welt wäre, wenn ich einen bestimmten Fehler nicht begangen hätte. Das heißt, dadurch, dass ich die Vorstellung aufbaue, ich hätte irgendetwas anders machen können oder die Welt könnte ganz anders sein, wird diese Tendenz verstärkt, dass meine Sollwelt, mein Sollzustand der Welt davon abweicht, was jetzt gerade ist. Denn ich schleppe eigentlich immer schon diese Hypothek mit mir rum, dass ich in der Vergangenheit etwas falsch gemacht habe, was ich aber richtig hätte machen können. Hätte ich das richtig gemacht, wäre alles anders. Und mit dem Ergebnis dieser ausgedachten, spekulierten Situation vergleiche ich meine Wirklichkeit. Das ist letztendlich das, was den Motor der Wiedergeburt mit Treibstoff versorgt. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von Wiedergeburt, bis hin zu der Vorstellung, wie sie klassisch in Indien gepflegt wurde. Wenn der physische Körper verschwunden ist, dann verkörpert sich das Wesen, was diesen Körper bewohnt hat, sozusagen, irgendwann wieder in einem neuen Wesen, wie sich zum Beispiel die Leute im tibetischen Buddhismus das vorstellen mit den Tulkus. Das ist eine bestimmte Sicht von Wiedergeburt. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ich kann mich an sowas zumindest bei mir nicht erinnern, was wiederum nichts heißen will, weil ich kann mich an ganz viele Sachen nicht erinnern. Aber es gibt für mich erstmal keinen Grund dafür, dass ich jetzt sagen würde, ja, das muss so sein. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Also da habe ich keine Erfahrung. Aber eine andere Erfahrung von Geburt, Wiedergeburt, machen wir dauernd. Und zwar Geburt, Wiedergeburt in diesem Leben. Wir erleben ständig, dass wir aus einem Zustand der Ruhe, der Zufriedenheit, des Einsseins heraustreten, weil ein Ich entsteht. Ein Ich ist eigentlich nur etwas, was sich verkörpern will. Ein Ich ist letztendlich etwas, was durch so einen Sollzustand definiert wird. Ein Sollzustand ist eine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte, und zwar in Bezug auf mich. Wenn ich diesen Widerspruch habe zwischen dem, wie die Welt ist und wie die Welt sein sollte, dann entsteht das Ich. Das Ich ist eigentlich eine Konstruktion, ein Agent, eine ausgedachte Person, die dafür da ist, um diese Transition, diesen Übergang von meinem jetzigen Zustand in den Wunschzustand zu erzeugen. Und das Leiden, was wir erleben, kommt letztlich daher, dass wir uns an diese Ichs klammern. Wenn wir einen Weg gefunden haben, einen Wunschzustand zu erreichen, ist dieses Ich entstanden, und dann versuchen wir, dieses Ich zu unterstützen und zu verteidigen, damit es erfolgreich ist, damit es den Wunschzustand erreicht. Was danach kommt, ist eigentlich egal, was passiert, für das Ich nicht toll. Es gibt eigentlich zwei mögliche Fortsetzungen, ganz grob. Das eine ist, ich kriege das hin, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt, ich schaffe es tatsächlich, den Sollzustand, den ich haben wollte, 1:1 umzusetzen. Das passiert schon mal. Genauso wie man auch mal eine Partie Go gewinnt. Sehr schön fürs Ich. Was dann passiert, in dem Moment, wo man die Partie gewonnen hat, ist der Sollzustand erreicht. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen dem Ist-Zustand und dem Sollzustand. Es ist alles genau so, wie es sein soll. Dann braucht man kein Ich mehr. In dem Moment ist es sofort wieder weg. Es hat eine kurze Euphoriephase. Ich habe es geschafft. Und dann verschwindet es. Es ist aufgelöst. Das ist das Bittere an Erfolgen. Wenn wir so einen Erfolg haben, egal wie perfekt er ist, wir können den nicht mitnehmen. Wir haben zwar dieses Erfolgsgefühl, aber das, was wir in diesem Moment erreicht haben, das ist einfach nur in Übereinstimmung sein mit dem, was gerade ist, mir nicht. Damit verschwindet dieses Ich. Das ist der eine Weg, wie es ausgehen kann für das momentane Ich. Der andere Weg, den wir viel unangenehmer finden, aber der aufs Gleiche hinausläuft, ist, es klappt eben nicht. Ich habe meine Strategie, ich habe mein Ich, das Ich ist dazu da, irgendwie dieses Ziel zu erreichen, und der Plan schlägt einfach fehl. Funktioniert nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Kopf gegen Wand. Autsch. Kein Weg, damit irgendwie voranzukommen. Weil wir gelernt haben, dass Zähigkeit wichtig ist, man nicht sofort aufgeben soll, schlagen wir manchmal mehrfach mit dem Kopf gegen die Wand. Das tut dann natürlich weh. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, manchmal hilft das. Meistens hilft es nicht. Wenn wir das lang genug gemacht haben und frustriert genug sind, dann schmeißen wir den Sollzustand weg. Weil wir sagen, der ist nicht erreichbar. Es funktioniert nicht. Dafür müssen wir allerdings sehr viel Energie reingesteckt haben und sehr viel Frustration erlebt haben. Auf ganz vielen verschiedenen Wegen. Dann haben wir eigentlich genau das Gleiche erreicht. Der Sollzustand wird verworfen, unerreichbar. Und damit gibt es wieder keinen Unterschied mehr zwischen dem Ist-Zustand und dem Sollzustand. Und ich bin wieder in einem Gefühl des Friedens. Wenn wir uns angucken, diese beiden Wege, wie ein Ich verschwinden kann, dann würden wir ohne Zweifel den ersten bevorzugen, erfolgreich sein. Den Sollzustand, den wir uns vorgestellt haben, verwirklichen, das hinkriegen und eine Belohnung kriegen. Denn wir kriegen in diesem Moment einen ganz kurzen Kick, wenn wir dieses Belohnungsgefühl haben. Wenn das, was wir uns vorgestellt haben, tatsächlich genauso eingetreten ist, wie wir es das in unserem kleinen Plangehirn ausgedacht haben. Das ist also für uns meistens gut. Und das andere, dass man sein Ziel nicht erreicht, das ist für uns eine schreckliche Vorstellung. Depressiv, negativ, erfolglos, Loser. Das hat für uns alles eine sehr, sehr schlechte Konnotation. Das möchten wir auf jeden Fall am liebsten vermeiden. Aber tatsächlich ist der Weg zur Befreiung günstiger auf der zweiten Alternative. Denn die erste Alternative bedeutet zwar, dass meine Ichs immer sterben, aber dass ich immer diesen Belohnungskick kriege und dass eigentlich bei mir die Information hängen bleibt, dieses Abrackern lohnt sich schon, diese ganze Arbeit, muss ich halt diese Ziele setzen, dann kriegt man auch Belohnungen. Und so funktioniert eben auch unser biologisches Belohnungssystem. Auch daran ist nichts verkehrt, es ist nur hinterfragbar, das auf alle Probleme anzufordern. Wenn man sich irgendetwas Ungesundes abgewöhnen will oder irgendeine Gewohnheit verstärken will, kann man diese Belohnungsmechanismen einfach auch gezielt benutzen. Kein Problem. Wenn man auf dem Weg ist, sich von dem existenziellen Geburt-Tod-Problem befreien zu wollen, von seiner Daseinsgier, von seinem mit der Welt nicht in Frieden sein, dann funktioniert dieses Belohnungssystem überhaupt nicht. Denn es führt eigentlich immer nur wieder dazu, dass aus der Ist-Welt in eine Wunschwelt springen, dauernd wiederholt und belohnt wird. Umgekehrt ist es so, wenn ich scheitere, wenn ich versage mit meinem Versuch, das zu erreichen, was ich mir vorgestellt habe, dann bekomme ich dafür keine Belohnung mehr. Es gibt keinen Belohnungseffekt, außer vielleicht dem, dass ich ein Gefühl der Erleichterung habe. Es fühlt sich aber für unser Ego nicht besonders gut an. Für unsere Vorstellung, was Erfolg ist, wie man leben sollte, wahrzunehmen, ich habe mir etwas vorgenommen und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Ich komme nicht an das Ziel und ich komme offensichtlich nicht nur auf diesem Weg nicht an das Ziel, sondern wahrscheinlich funktionieren auch die anderen Wege nicht. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Das Problem ist wirklich nicht lösbar. Das, wie gesagt, ist normalerweise nicht das, was uns anzieht, sondern wir finden das eher deprimierend. Und deswegen versuchen wir, solche Erfahrungen zu vermeiden. Das ist der ganze Wert der Dharma-Gefechte. Wir denken immer, es geht darum, dass es einen Gewinner gibt, aber es geht genauso sehr darum, dass es einen Verlierer gibt, dass jemand verliert. Wenn du dich in ein Dharma-Gefecht hineinbegibst, dann hast du eine 100% Verlustchance. Und das Ganze findet ja nicht privat in irgendwelchen kleinen Räumlichkeiten statt, unbedingt, sondern das kann durchaus sein, dass eine ganze Mönchsgemeinschaft in einem Kloster oder Nonnengemeinschaft darum steht, darum sitzt, direkt nach dem Vortrag. Und dann tretet ihr vor und wollt euer Wissen, euer Können, eure Erkenntnisse zeigen. Und ihr verliert vor versammelter Mannschaft. Das ist natürlich viel, viel schmerzhafter für das Ego, als sich das für sich im eigenen Kopf vorzustellen, wie man siegreich aus einer Diskussion hervorgeht. Dharma-Gefechte ermöglichen neben dem Sieg eben auch die Niederlage. Und wir unterschätzen die Niederlagen und überschätzen die Siege. Die Befreiung von den ständigen Wiedergeburten kommt eigentlich dadurch zustande, dass der Wunsch verschwindet, immer wieder neu geboren zu werden. Sich eine andere Welt zu wünschen, als die, die gerade ist. Und das ist nicht der Weg, wo wir normalerweise suchen. Wenn wir ein Problem haben, dann versuchen wir, das Problem zu lösen, das Problem wegzumachen. Hey, Problem, die Welt ist zu klein für uns beide. Einer von uns beiden geht und das bist du. Aber die wirklichen entscheidenden Probleme, unsere existenziellen Probleme, können wir so nicht lösen. Auch wenn wir es versuchen. Eines der ersten Epen der Menschheitsgeschichte, das Gilgamesch-Epos, handelt davon. Gilgamesch ist ein Zweidrittelgott. Das heißt, er hat die Fähigkeiten und die Kräfte eines Gottes, aber er hat die Unsterblichkeit nicht. Und das Epos handelt letztendlich davon, wie er versucht, unsterblich zu werden. Die Geschichte ist dann enthält eine Variation der Sintflutgeschichte, die wir später dann in der Bibel wiederfinden. Aber das Entscheidende ist, Gilgamesch begibt sich zu einem Lehrer, zu einem spirituellen Lehrer und sagt ihm, er will unsterblich werden. Und er sagt ihm, das geht nicht. Das geht nicht, du bist ein Mensch. Du bist kein Vollgott, du kannst nicht unsterblich werden. Und Gilgamesch ist nicht bereit, das zu akzeptieren. Also bleibt er da und bettelt. Eigentlich so, wie Mönche und Nonnen, wenn sie ins Kloster eingelassen werden, 3 Tage auf der Schwelle sitzen. Bitte lasst mich ein. Genauso wartet Gilgamesch da. Und sein Lehrer kann ihn jetzt nicht einfach wegschicken. Und er fragt sich, wie kann er diesen Menschen helfen? Wie kann er ihn frei machen? Er kann ihn nicht unsterblich machen. Er ist selbst kein Gott. Nur die Götter könnten das. Und deswegen benutzt er Buddhisten würden sagen, ein geschicktes Mittel. Er sagt ihm, ja, die Vorbedingung, um unsterblich zu werden, ist, dass du die Fähigkeit entwickelst, unbegrenzt wach zu bleiben. Also, Grundübung Nummer 1, nicht mehr schlafen. Und Gilgamesch ist total dankbar. Es gibt eine Methode. Halleluja. Und fängt an, nicht mehr zu schlafen. Bleibt also die ganze Zeit wach. Sagt sich, okay, es wird vielleicht ein bisschen unbequem mit der Zeit, aber dafür gibt es das ewige Leben. Da muss ich dann halt mal durch. Bleibt also wach und hält das wahrscheinlich einen Tag lang durch, 1,5 Tage. Irgendwann kommt dann so ein bisschen Müdigkeit. Aber er schrickt dann immer wieder auf, sieht, was er gerade riskiert, nämlich seinen Weg, unsterblich zu werden, zu verlieren, und macht sich wieder wach. So ähnlich wie früher hier bei den Rohatsus Leute sich ein Kesako in den Nacken gebunden haben, um wach zu bleiben. Vor meiner Zeit, wie mir erzählt, irgendwann hat man dann erlebt oder gehört mitten in der Nacht, wie es ein lautes Krachen gab und der Jikijitsu mitsamt seinem Kesako auf die Seite gefallen war, scheppernd. Das Gleiche ist irgendwann Gilgamesch auch passiert. Und als er wieder aufwachte, kurz eingenickt, hat er gehofft, dass niemand es gemerkt hat. Und ist eben auch davon ausgegangen, dass er eben nur ganz kurz eingenickt war. Nichts Schlimmes. Sein Lehrer kam vorbei und sagte ihm, du bist eingeschlafen. Sagt, nein, 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 ich bin nicht eingeschlafen. Und sein Lehrer, der schon geahnt hatte, dass so etwas passieren würde, hat ihm jeden Tag frisches, gebackenes Fladenbrot hinlegen lassen. dass er da nicht gegessen hat, weil er geschlafen hat, irgendwann eingeschlafen ist. Und man sieht auf dem Fladenbrot, dass es verschimmelt ist. Und damit ist sehr offensichtlich, dass Gilgamesch diese Prüfung nicht bestanden hat. Dass er es nicht mal schafft, ewig wach zu bleiben, geschweige denn unsterblich zu werden. Also hat Gilgamesch versagt. Und er verlässt seinen spirituellen Lehrer und kehrt in sein Reich zurück und baut eine Stadt, die dafür berühmt ist, dass Gilgamesch sie erbaut hat. Diese Geschichte hat Gilgamesch unsterblich gemacht. Nicht sein Sieg über den Tod, sondern die Tatsache, dass er aufgrund der Unterweisung seines Lehrers dieses geschickten Mittels verstanden hat, was seine Situation als Mensch ist. Menschen müssen sterben. Du wirst alt, du wirst krank, du wirst irgendwann tot sein. Versuche nicht, etwas anderes zu sein als das, was du bist. Das ist vielleicht das erste Epos der Menschheitsgeschichte. Es besteht in seinem Kern aus einem Misserfolg. Und der Misserfolg ist die Basis für das Happy End des Gilgamesch-Epos. Wenn wir das verstehen, verstehen wir auch, warum Joshus Antwort so geschätzt wird. Mich fragte schon einmal einer das Gleiche und 5 Jahre später habe ich immer noch keine Erklärung dazu. Joshua versucht nicht, erfolgreich zu sein. Joshua akzeptiert, dass es für dieses Problem, was der Mönch aufgestellt hat, oder ein anderer Mönch schon vor 5 Jahren, diesen logischen Widerspruch, dass es dafür keine Lösung gibt. Und er hat das akzeptiert. Es hat nichts mit ihm zu tun. Es hat nichts mit seinem Selbstbild zu tun, dass das anders sein müsste, dass er erfolgreich sein müsste, dass er dieses logische Problem irgendwie aus der Welt schaffen müsste. Sondern Joshua kann das, was der Mönch ihm vorwirft, einfach so stehen lassen. Und erzeugt nicht sofort aus diesem Widerspruch, aus dieser Dissonanz, dieser logischen Dissonanz, wieder einen Wunschzustand, einen Sollzustand, den er anstreben muss, für den er Energie aufwenden muss, für die wieder ein Ich entstehen muss, nur um Recht zu haben und um irgendeinen logischen Widerspruch auszubügeln. Letztendlich ist es das, worum es beim Sitzen geht. Beim Sitzen geht es nicht darum, irgendeinen Zustand zu erreichen. Das denken wir immer. Und genau das ist das, was wir, wenn man das Wort falsch benutzen kann, in diesem Zusammenhang, was falsch ist. Falsch ist, dass wir glauben, der Zustand, in dem ich jetzt gerade bin, ist falsch. Muss einen anderen Zustand erreichen, der irgendwelche Eigenschaften hat, die ich dem zuschreibe. Dass wir so üben, ich sage, das ist falsch, es ist trotzdem richtig, weil es macht nichts. Denn es funktioniert nicht. Ich garantiere euch, es funktioniert nicht. Egal, was ihr euch vorstellt, was ihr durch die Übung erreicht mit dem Sitzen, oder man könnte sogar sagen, gerade dadurch, dass ihr euch etwas vorstellt, wird nie funktionieren. Never, never, never. Ihr könnt euch vielleicht irgendetwas einbilden, aber ihr werdet nie da sein, wo ihr eigentlich hin wollt. Denn allein der Wunsch, woanders zu sein, als ihr jetzt gerade seid, ist das Benzin für den Motor eurer Wiedergeburt. Wenn ihr das Rad der Wiedergeburten zum Ende bringen wollt, müsst ihr nach und nach verstehen, dass die Lösung des Problems letztlich daran besteht, nicht mehr versuchen zu wollen, das Problem zu lösen. Ja, strengt euch an dabei. Vielen Dank.